2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega kotzt. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin. Wir haben Mittwoch, den 3. November 2021. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen, welches am Sonntag um 13.30 Uhr in Hamburg stattfinden wird. Jetzt einmal kurz zum Werbeblock. Die Folge wird natürlich auch wieder von seinem Partner, der Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, gesponsert. Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich mir jetzt gemütlich ein Bier gegriffen habe, aber die letzte Stunde war relativ stressig, weil das Internet hier in Kiel ausgefallen ist, oder zumindest in meiner Straße. Deswegen habe ich mir zwar ein bisschen gestresst, aber ich habe mir jetzt einfach so aus dem Kasten das Samoa-Bier gegriffen. Ihr könnt ja auch einfach mal auf der Website gucken, wisst ihr ja auch, www.kehrwieder.bier, englische Schreibweise. Könnt euch da mal umschauen. Ich werde auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie mir das Bier so schmeckt. Und wie immer steht Bier stets verantwortungsbewusst genießen. Werbeblock Ende. Ja, ich bin Bobby und heute zur großen Überraschung ist mal wieder Stefan mein Gast. Abend, Stefan.
Hallo, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du wieder hier bist. Und jetzt einmal grundsätzlich, wir haben ein, zwei Themen habe ich vorbereitet, die so rund um den Verein sind, und dann wollen wir uns ein bisschen mehr aufs Sportliche konzentrieren. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ungefähr vor einem Jahr war das so, da hatten wir noch relativ ausführlich über euren neuen Fanbeauftragten gesprochen. Da hatten wir so ein bisschen, sind wir ins Schwärmen gekommen. Da wollte ich mal fragen, wie das so das letzte Jahr über war. Bist du immer noch so begeistert? Ist der immer noch so aktiv? Wie ist das so?
Ja, also Tim ist wirklich ein echt guter Fanbeauftragter, immer ein Ohr, wenn man Probleme hat. Er hat einen ganz kleinen Nachteil. Er hat so eine Vergangenheit bei einem anderen Hamburger Verein, aber das sehe ich mal drüber weg, und wir machen auch immer Späße darüber. Also von daher, das passt. Nee, und von daher, wir sind froh, dass wir ihn haben. Und wir haben jetzt aber auch noch eine zweite Fanbeauftragte. Also wir haben jetzt ein Zweierteam, nämlich die Juliane. Also auch zumindest beim SV Sandhausen, auch wenn wir es in anderen Bereichen nicht haben, auf der Fanbetreuerebene sind wir jetzt divers. Da haben wir jetzt auch junge Dame dabei, die das auch gut macht. Und mit beiden kann man auch wirklich gut zusammenarbeiten.
Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Du warst ja auch bei Yannick in der Saisonvorschau dabei. Und da hattet ihr ja auch ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr ein paar neue Trainingsplätze bauen müsst oder vielleicht sogar ein neues Stadion irgendwo hinbauen wollt, weil es da auch relativ viel Protest gab. Ich hatte jetzt letztens noch mal gelesen, dass der Stand wohl jetzt so ist, dass ihr einen neuen Trainingsplatz bräuchtet von der DFL, dass das die Auflage ist. Und dass da so eine Idee ist, das über einen Parkplatz so auf Stelzen zu bauen. Ist das richtig, und oder könntest du uns da grundsätzlich bei der Thematik mal auf den aktuellsten Stand bringen?
Ja, mache ich gerne. Ich glaube, das würde ich versuche es ein bisschen abzukürzen, weil das ist nämlich ein größeres Thema, würde wahrscheinlich jetzt den Vortag, Spieltagsvorschau-Block etwas sprengen. Dieser Vorschlag mit dem Sportplatz auf Stelzen auf einem Parkplatz, der kam von der Bürgerinitiative, die sich dagegen wehrt, dass man hinter der einen Tribüne ein kleines Stück Wald, man muss dazu aber sagen, das ist eigentlich schon ein relativ totes Stück Wald, wo die Bäume schon relativ viel abgestorben sind. Und ja, aber da müssten trotzdem Bäume fällen, um dort Plätze zu bauen. Es ist so, dass es noch keine Entscheidung in gar keine Richtung gibt. Es gab einen runden Tisch mit den Gemeinderatsfraktionen, mit der Bürgerinitiative, mit dem Bürgermeister, wo verschiedene Optionen durchgesprochen wurden. Die wurden auch jetzt gerade, ich glaube Ende September, in der Gemeinderatssitzung der Öffentlichkeit in Sandhausen vorgestellt. Da war dieses Modell mit diesem Sportplatz auf Stelzen noch nicht dabei. Das hat die Bürgerinitiative dann im Nachgang so ein bisschen moniert, wobei die anderen Fraktionen alle sagten, das war ja aber auch nie Thema im runden Tisch, deswegen wurde das da auch nicht vorgestellt. Und von daher, es ist alles jetzt so, dass mittlerweile sogar unser Präsident noch eine neue Option ins Spiel gebracht hat, nämlich einen kompletten Stadionneubau auf den Feldern vor den die Leute, die auswärts schon mal in Sandhausen dabei waren. Da gibt es so einen Gästeparkplatz vor Sandhausen, zwischen Waldorf und Sandhausen. Da hat er jetzt so eine Idee, da ein Stadion reinzubauen und dann dort die Plätze und alles Mögliche. Ist aber auch alles nicht so einfach. Und im Gegenzug wäre dann sein Vorschlag, da wo jetzt das Sportgelände ist, mit Trainingsplatz, mit Stadion, das soll alles wegkommen und es soll dann bebaut werden. Und durch die Bebauung könnte man dann das neue Stadion teilweise mitfinanzieren. Sehr kompliziert. Vielleicht kürze ich es hier auch ab. Also es ist ein schwieriges Thema in Sandhausen, viele unterschiedliche Meinungen, eine Spaltung auch unter SV-Fans, die da unterschiedliche Meinungen haben. Es ist nicht einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt am Wochenende geht der Gemeinderat von Sandhausen in eine Klausurtagung übers Wochenende und unter anderem diese Stadionvarianten oder diese neuen Trainingsplatzvarianten werden dort diskutiert und man möchte im Prinzip sich auf eine Variante irgendwie im Gemeinderat versuchen zu einigen. Und die würde man dann auch mal weiter untersuchen, weil auch so wenn ein neues Stadion kommen sollte, da hängen ja so viele Faktoren hinten dran, wie wem gehören die ganzen Plätze? Braucht man eine Autobahnausfahrt? Wer zahlt das alles? Wer kriegt dann die Wohnbebauung und alles Mögliche? Ganz kompliziert. Bevor wir da jetzt ein großes Fass aufmachen, glaube ich, ist es auch der richtige Weg. Der Bürgermeister hat jetzt erstmal Transparenz geschafft mit den Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen. Und der Gemeinderat, oder er versucht jetzt da im Gemeinderat eine Mehrheit für eine dieser Varianten zu finden. Und wenn die dann hoffentlich da ist, dann will man halt auch mal in Richtung Kosten und alles Mögliche diskutieren. Und letztendlich eine Korrektur noch. Laut Gemeinde und dem runden Tisch braucht man zwei Plätze, nicht einen, sondern zwei Plätze. Und das muss ich auch sagen. Also das sind natürlich die Vorgaben der DFL für so kleine Vereine wie wir, wie den SV Sandhausen, schon eine ganz, ganz hohe Bürde. Und eigentlich ist das eher das Problem. Und das geht dann so weit, dass die Plätze fürs Nachwuchsleistungszentrum exklusiv fürs NLZ sein müssen. Da dürfen dann auch nicht der Breitensportverein, der FC Sandhausen, da zum Beispiel mit drauf und so weiter. Alles sehr kompliziert, alles sehr strikt. Und das ist natürlich auch für so einen kleinen Verein, wie wir es dann doch letztendlich sind, sehr schwierig, alles umzusetzen. Aber ich glaube, ich könnte lange drüber reden. Vielleicht machen wir hier den Cut. Aber es bewegt uns in Sandhausen, wie du vielleicht in meiner Rede gerade mitbekommst.
Ja, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es das sehr, sehr kompliziert ist und noch sehr unklar alles ist. Aber eine winzige Nachfrage habe ich noch. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass warum auch immer oder wieso auch immer ein neues Stadion gebaut werden würde. Glaubst du, ob das irgendwie der Attraktivität vom Verein oder für Spieler, das den Verein attraktiver machen würden, nach Sandhausen zu kommen? Oder wird das eher, ich sag mal, ein Großteil der Fans, die das alte Stadion so gerne mögen, eher ein bisschen abschrecken. Was glaubst du da? Wie ist so da das Gefühl?
Jetzt muss ich doch noch mal ein Stück weiter ausholen. Die
Gerne.
Idee, warum unser Verein das neue Stadion eher plant, basiert eigentlich auch auf den Vorgaben der DFL. Unser bisheriges Stadion ist eigentlich noch das alte, ich sage immer noch das alte Oberliga-Stadion, in dem wir jahrelang ohne Zaun, ohne alles immer gespielt haben. Und durch den Aufstieg in die zweite Liga und die Vorgaben der DFL, die immer schärfer, immer größer, immer mehr, alles überdacht, so und so viele Quadratmeter für die Presseräume etc. Also es wird ja immer mehr. Das wird immer schwieriger für den SV Sandhausen zu erfüllen und kostet auch sehr, sehr viel Geld. Gleichzeitig hast du mit diesem Stadion aber auch nicht die Möglichkeit, über eine entsprechende Vermarkung, das heißt auch zusätzliche Business Seats oder Logen, wie auch immer, Geld reinzuholen, um das zu finanzieren. Weil letztendlich sind wir ehrlich, die Zuschauer, die wir in Sandhausen haben, die normalen Zuschauer, die können das nicht finanzieren. Das musst du über Sponsoren, über Partner und so weiter machen. Und da ist natürlich die Idee, ein komplett neues Stadion von Grund auf zu bauen, CO2-neutral, wie es unser Präsident gesagt hat. Da hast du von vornherein andere Möglichkeiten, alle DFL-Bedingungen umzusetzen und du musst nicht ins alte Stadion investieren, weil die Folge ist, wenn wir kein neues Stadion bauen, müssen wir ins alte Stadion ordentlich investieren. Die Stahlrohrtribüne, die vorne zur Straße hingeht, wer in Sandhausen schon war, müsste zum Beispiel dann in den nächsten Jahren komplett weg. Das Stadion müsste komplett überdacht werden. Also da muss auch in dem Stadion viel investiert werden. Deswegen die Idee vom Verein kann ich erstmal verstehen, dass das einfacher wäre. Unabhängig von den ganzen Liegenschaften und so weiter. Jetzt erstmal, können wir da überhaupt bauen? Ist das nicht auch ein Hochwasserschutzgebiet und so weiter? So, das ist die Sicht des Vereins. Die Sicht der Fans ist da ein bisschen anders. Also ich bin jetzt nicht der Fan von diesem Stadion Neubau, gebe ich auch zu, und hängt da auch ein bisschen zu stark an unserem alten Stadion. Und ich glaube auch die Sandhäuser-Fans oder ein Großteil der Sandhäuser-Fans, die jetzt auch schon lange zu unserem SV gehen, würden das vermissen. Also von daher, ja, aber auch wie gesagt, das spaltet insgesamt die Fanszene oder die SV Sandhausen-Fans, diese ganze Diskussion. Und ich glaube, unser Stadion gefällt mir so gut, auch wenn es ein bisschen zusammengewürfelt ist. Das hat aber gerade so ein bisschen was und es läuft nicht alles rund. Trotzdem mag ich es, kann aber in gewissem Maße natürlich auch den Verein verstehen oder die da aus einer anderen Sicht und natürlich auch einen finanziellen Background brauchen, um den Verein langfristig in der zweiten Liga zu halten, dass die da natürlich andere Ideen haben. Aber das muss ich jetzt erstmal alles finden und dann mal schauen, wie es weitergeht.
Ja, es wird, glaube ich, auf jeden Fall in nächster Zeit spannend zu beobachten sein. Und wir werden die nächsten Male bestimmt noch mal darüber sprechen können. Um jetzt noch einmal das so, was rund um den Verein ist, abzuschließen. Ab eurem nächsten Heimspiel wird bei euch auch die 2G-Regel im Stadion sein. Ist das richtig?
Ja. Ja, gegen Nürnberg am 19. November, glaube ich, ist das nächste Heimspiel.
Und ändert sich da auch was an der Kapazität, wie viele wieder ins Stadion dürfen? Weißt du das?
Also offiziell, es ist nur verkündet worden, dass es 2G zu dem 19. November Heimspiel geben wird. Es ist jetzt noch nicht, noch keine weiteren Infos. Aber wenn du mal in Baden-Württemberg, ich meine, die Corona-Verordnungen sind ja alles Länder, abhängig und wir sind ja Baden-Württemberg. Da gibt's schon Vereine, die 2G machen. Und eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, könntest du mit 2G das Stadion wieder komplett, meine ich sogar, füllen. Und du müsstest auch keine Maske mehr tragen. Bisher ist es ja so, dass du die Maske erst am Platz abnehmen darfst und im Stehplatz sogar eigentlich noch aufhalten müsstest. Wobei, wenn wir ehrlich sind, bei den letzten Spielen bei 3G, auch da hatten nicht immer die Leute ihre Maske komplett auf. Ja, also ich kann es verstehen. Ich glaube aber auch, dass die Diskussion, ob jetzt der Verein das macht oder nicht, erledigt sich mittlerweile von selbst, weil jetzt seit heute hat Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung, weil jetzt auch die Hospitalisierungsrate über 250 gestiegen ist und noch weiter ansteigt. Da gibt es jetzt noch weitere Einschränkungen. Ich glaube, wahrscheinlich wird es den Sportvereinen in Zukunft auch gar nicht mehr möglich sein, was anderes als 2G zu machen. Es gibt eine Ultragruppe von uns, die das eher negativ sehen und die da auch schon einen Protest angekündigt haben, weil dann nicht alle ihrer Leute damit rein können. Die sagen, sie distanzieren sich zwar von den ganzen Verschwörungsschwurblern und so weiter und wollen damit nichts zu tun haben. Ihnen geht es eher um die Geschichte, dass halt ihre Freunde da nicht mit reinkommen, die jetzt halt nicht geimpft sind. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde es eigentlich gut, diese 2G-Regelung. Und mittlerweile habe ich auch, das ist jetzt meine Meinung, ich glaube, wir rennen momentan viel zu viel den Ungeimpften hinterher und gucken, dass die alle zufrieden sind. Ich glaube, wenn wir aber alle Geimpften nicht geimpft hätten, da gab es heute, glaube ich, ein schönes Kommentar vom Mario Gomez zum Kimmich, wenn die Leute, die sich geimpft haben, nicht diese Solidarität gezeigt hätten, wären die Stadien wahrscheinlich nochmal ein weiteres Jahr leer. Und ich glaube, deswegen, ich finde es gut und es hat jeder die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und auch die, meiner Meinung nach, wissenschaftliche, ärztliche, ganz, ganz, ganz große Mehrheit spricht ganz klar für das Impfen. Von daher für mich in Ordnung.
So, dann ist unser rund um den Verein-Block ja doch ein Tick länger geworden, aber dann lass uns trotzdem jetzt mal zum Sportlichen kommen.
Ja.
Wärst du einmal so lieb und würdest dir euren Saisonverlauf vielleicht bis zum Trainerwechsel einmal beschreiben oder darlegen?
Ui. Ja, da fange ich vielleicht auch nochmal mit der vor der Saison-Episode mit Yannick an. Da hatte ich ja eine große Unbekannte. Ich weiß nicht, ob du sie nochmal durchgehört hast jetzt vor unserem Gespräch heute. Da hatte ich eine Unbekannte genannt. Das waren nämlich genau unsere zwei Trainer, nämlich Kulowitz und Kleppinger, die übernommen hatten, wo ich mir nicht sicher war, ob das was wird jetzt in der neuen Saison. Und jetzt sind wir natürlich hier einige Spieltage später und es hat irgendwie nicht gepasst. Wenn man mal die Saison zurückschaut, haben wir eigentlich die erste Halbzeit gegen Düsseldorf Heimspiel gut angefangen. Das war eine gute erste Halbzeit. Aber seitdem ganz, 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 ganz viele ganz schlechte Spiele gemacht. Ich sag mal, die letzten ein, zwei Spiele, da hatten wir auch zwar, da haben wir zwar gepunktet, die waren jetzt aber auch nicht so gut. Und dieses ganze nicht vorankommen, schlecht spielen, keine Torchancen, viele Gegentore. Du hast keine Entwicklung in der Mannschaft gemerkt, gesehen, und das hat dann auch letztendlich den Verein wohl dazu bewogen, den Trainerwechsel nochmal vorzunehmen. Sie hatten zwar vor der Saison in 10 Spieltage Garantie gegeben, ich glaube, es waren dann 8 oder 9, nachdem dann Kleppinger und Kulowitz entlassen wurden, ich glaube, nach der Heimniederlage gegen Heidenheim. Und von daher irgendwie schon verständlich. Es hat einfach nicht gepasst. Natürlich waren die Voraussetzungen auch nicht einfach für Kleppinger und Kulowitz. Wir haben sehr, sehr viele Abgänge gehabt. Wir haben sehr, sehr viele Neuzugänge gehabt. Es gab dann auch Unruhe im Verein, dass verdiente, alte, langjährige Spieler, die Dennis Linsmeier nenne ich jetzt mal, dann mehr oder weniger auch gegangen worden ist oder ihm nahegelegt worden ist zu gehen, wo dann auch in der Fanszene eine Unruhe drin war. Das hat alles nicht zu einer Harmonie beigetragen. Die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Und von daher kam es dann, denke ich, ich vermute auch, nachher muss man sagen, wahrscheinlich auch richtig, dass wir den Wechsel dann gemacht haben zu Alois Schwarz. Weil, ja, also es ist momentan nicht besonders schön, Sandhausen fußballerisch anzuschauen auf dem Platz, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir hatten jetzt ein Heimspiel gegen Bremen vor 2 Wochen. Das war wirklich mal Fußball. Da haben wir gesehen, dass sie Fußball gespielt haben. Man muss auch sagen, da kamen dann auch 2 Leute, die von Anfang an gespielt haben. Das eine ist Pascal Testroth, der lange verletzt war. In der ersten Halbzeit im Saisonspiel gegen Düsseldorf hat er noch gespielt. Da war mal gut. Dann musste er verletzt raus. Dann hat er jetzt erst wieder gegen Bremen von Beginn an gespielt. Und auch Reizfigur vielleicht in St. Pauli. Aber Dennis Dickmeier ist wieder da, spielt auch wieder von Anfang an. Und das sind vielleicht auch so 2 Führungsspieler, die anderen, die jungen Spieler, die sich irgendwie nicht gefunden haben, so ein bisschen mitreißen können. Und jetzt haben wir ja die letzten Spiele gegen Bremen gepunktet, in Rostock einen Punkt geholt und jetzt auch in Dresden gewonnen. Das war nicht schön vom Fußball her, sage ich mal, alles zusammengefasst. Aber das ist momentan vielleicht auch eher zweitrangig. Es ist einfach wichtig, momentan die Punkte zu holen. Wichtig für die Entwicklung der Mannschaft und auch das Selbstvertrauen der Jungs. Und ja, da müssen wir jetzt unsere Hoffnung draus ziehen. Momentan stehen wir auf dem 15. Platz. Reicht mir, von mir aus Saison abbrechen. Wir bleiben drin. St. Pauli steigt auf, kann ich auch mitleben. Aber ja, also wie gesagt, erwartet jetzt nicht unbedingt ein schönes Fußballspiel von uns am Sonntag.
Weißt du, dann sind eure beiden Trainer worden, die ganz entlassen, sind die noch irgendwie in einer anderen Funktion im Verein? Weil die, hast du ja auch bei Yannick erwähnt, dass die ja auch schon etwas länger beide im Verein tätig waren.
Ja, genau. Also Kulowitz ist ganz entlassen, der ist ganz weg. Und Kleppinger, der ist ja jetzt auch schon ein alter Bekannter noch in St. Pauli, 63, der auch schon seit 2012, glaube ich, jetzt schon in Sandhausen unterwegs war, immer als Co-Trainer. Er bleibt im Verein, er wird im NLZ-Bereich und im Scouting-Bereich weiterarbeiten. Also so halb-halb, der eine Trainer ist ganz weg, Kulowitz, und der Kleppinger bleibt im Verein erhalten, aber hat andere Aufgaben bekommen.
Warst du denn überrascht, dass Alois Schwarz sagen, also war ja schon mal, für die es nicht wissen, der war ja schon mal relativ lange bei euch Trainer, dass er zurückgekommen ist und bist so. Jetzt, also die paar Spiele, die hattet, waren ja spielerisch nicht so schön, aber gepunktet, bist du zufrieden damit?
Also Schwarz war immer in der Gerüchteküche. Ich meine, das hat ja dann doch schon recht früh angefangen oder auch schon zum Saisonwechsel. Wer könnte denn hier übernehmen? Da war Schwarz immer mit dabei in der Gerüchteküche, ähnlich wie Kenan Kocak, der ja auch schon mal Trainer in Sandhausen war. Und ich glaube, es war vielleicht eine konservative Wahl von unserem Verein für Alois Schwarz, weil wir wussten, was wir von ihm haben. Wir kennen ihn oder der Verein kennt ihn. Vielleicht auch nicht unbedingt, das ist nicht immer der attraktivste Fußball. Also manche haben gesagt, der stellt jetzt erstmal den Bus vors Tor und dann passiert da hinten zumindest mal nichts. war bekannt, aber wir haben im letzten Jahr mal einen anderen Weg gewählt. Da haben wir den Michael Schiele als Coach, als Trainer verpflichtet, der in Würzburg in der dritten Liga aufgestiegen ist, erfolgreich war, der jung war. Das ging auch total schief und von daher war es jetzt eher vielleicht wieder die konservativere Wahl, die da auf Schwarz fiel. Und Schwarz hat aber viele Jahre auch erfolgreich schon in Sandhausen gearbeitet. Und Schwarz wurde ja nicht entlassen. Er hatte im Prinzip damals, als er gegangen ist, am Tag vor dem Trainingsauftakt in der Saison, ich glaube 16, 17 war das, ist er dann nach Nürnberg gewechselt. Da waren natürlich auch einige erstmal ein bisschen sauer, so kurz vor Saisonbeginn. Aber also er wurde aber nicht entlassen, sondern er hat noch eine weiße Weste in Sandhausen. Und ich glaube, in der Situation, in der wir jetzt gerade stecken, eigentlich schon, muss man ja sagen, schon, man muss ja auch die vergangene Saison da noch mit einbeziehen, wo wir ja auch schon nicht gut gespielt haben, ist er vielleicht jetzt der richtige Mann am richtigen Ort, kann mit seiner Erfahrung, mit der Kenntnis der zweiten Liga, mit dem Team jetzt uns so wieder hinrichten, dass es dann halt am Schluss hoffentlich doch zum Klassenerhalt reicht.
Ja, das war bis jetzt ja alles sehr negativ, was du erzählt hast. Deswegen habe ich mal was Positives rausgesucht. Zwar, ihr habt ja letztes Jahr ja nur 3 Auswärtspunkte geholt. Und zwar, ihr habt ja einmal gewonnen, sonst alles verloren. Diese
Ja.
Saison habt ihr jetzt ja schon 2 Auswärtssiege. Das erste Spiel von Schwarz in Hannover und jetzt das letzte in Dresden. Stimmt dich das positiv?
Ich muss dich sogar korrigieren. Wir haben sogar schon 3 Spiele auswärts gewonnen. Wir haben nämlich unter Kleppinger und Kulowitz auch einmal in Aue noch gewonnen, 3-1. Also,
Ui,
aber du
ui.
hast recht. Es sind mittlerweile von unseren 12 Punkten haben wir 10 Punkte auswärts geholt, was eigentlich genau das Spiegelbild von der letzten Saison ist. Da haben wir die ganz große Mehrheit unserer Punkte bei den Heimspielen geholt. Und nur einmal auswärts gewonnen in Würzburg und dass man dann mit so einer Bilanz am Schluss die Klasse gehalten hat, war schon eine Leistung, will ich jetzt nicht sagen, war schon speziell, sage ich es mal so. Und ja, immerhin gewinnen wir jetzt auswärts und holen unsere Punkte, wobei ich hätte es halt auch, eigentlich ist mir es andersrum lieber, weil dein Heimpublikum, die freuen sich dann doch eher über Siege und über Punkte und auswärts sind wir jetzt ja auch nicht so reisestark, dass wir da mit vielen tausend Leuten immer unterwegs sind. Von daher fand ich die letzte Saison dann eher besser, auch wenn da jetzt nicht so viele Zuschauer im Stadion waren, aber letztendlich, wo wir die Punkte holen, ist egal. Und ja, jetzt haben wir am Sonntag die nächste Möglichkeit, wieder auswärts zu punkten.
Ja, wir haben ja zu Hause noch eine weiße Weste. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da passieren wird. Lass uns nochmal über 2 Neuzugänge sprechen. Den einen hast du schon mal angesprochen mit Terstroth. Der ist ja aus Aue gekommen. Da gab es ja auch noch sehr viel. Oder war es sehr kritisch gesehen, weil er ja von dem Trainer ja ihn nicht mehr haben wollte, der jetzt schon wieder weg ist und Aue in der Tabelle ja auch nicht so gut dasteht und sie ihn vermissen. Du hast ja gesagt, die erste Halbzeit, die ihr gespielt habt mit ihm, da lief es noch gut. Danach nicht mehr, wo er auch verletzt war. Ist er schon, oder ist er wichtig für euer Spiel, vor allen Dingen vorne drin?
Ja, definitiv. Also wir hatten ja mit Kevin Behrens einen Top-Zweitligastürmer verloren, der jetzt nach Union Berlin gewechselt ist zu Beginn dieser Saison und auch dort seine Tore schießt, muss man ja sagen. Also es hat ihm nicht jeder zugetraut, dass er da auch seine Einsatzzeiten bekommt und seine Tore schießt, aber er macht es. Also Hut ab und alles Gute, Kevin Behrens. Dafür als Ersatz für ihn ist ja eigentlich dann gerade Testrot geholt worden. Ja, er ist wichtig. Das merken wir gerade jetzt in den letzten Spielen, wo er gegen Bremen 2 Tore, jetzt gegen Dresden auch ein Tor gemacht hat, den Siegtreffer gemacht hat, weil unsere Alternativen, Cateruel, Benchop, die sind zwar stets bemüht, sage ich jetzt mal so, aber da kam vorne eigentlich zu wenig oder gar nichts bei raus. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nur an dem Testrot lag, dass es jetzt vorher nicht so richtig gepasst hat und die Ergebnisse nicht da waren. Aber ich glaube, es ist einfach eine Mannschaft. Du hast ja verschiedene Spielertypen. Du hast vielleicht auch viele junge Leute, die so ein bisschen den Halt an einer starken Persönlichkeit suchen. Und da hatte ich ja auch schon erwähnt, da ist jetzt Diekmeyer zurück, da ist Testroth zurück. Das tut den jungen Leuten auch ganz gut. Die reißen, die ziehen dann die Jungen vielleicht noch ein bisschen mit. Und ja, Testroth weiß einfach, wo das Tor steht. Dann köpft er den rein oder schießt den rein wie in Dresden. Und von daher, ja, ist definitiv ein wichtiger Spieler und hoffe, er bleibt gesund.
Ich fand deine Formulierung stets bemüht. Das sagt, glaube ich, alles aus. Ja. Weiß man, wenn man in der Schule stets bemüht war, weiß man, was
Genau,
dann
ja.
schlussendlich unten stand. Und dann lass uns noch einmal über einen Neuen in der Abwehr reden, weil da ist ja Nauber ist ja gegangen und Hoeneß ist gekommen. Der hat ja Bundesliga-Erfahrung, auch viel Zweitliga-Erfahrung.
Ja.
Hat auch schon, ich glaube, alle 12 Spiele gemacht bei euch. Ist er euer neuer Abwehrchef? Und sagen noch Trick angeschlossen, ihr habt ja auch schon 23 Gegentore, seid damit, glaube ich, zweitletzter in der Tabelle, was ja eigentlich ein bisschen untypisch für euch oder zumindest über euren Zeitraum in der zweiten Liga gesehen ist, dass ihr so viele Gegentore kassiert, so jetzt
Ja,
am Anfang der Saison.
ja. Ja, jetzt bringe ich einen Spruch, da würde ich auf Twitter wahrscheinlich für gesteinigt, außer von Dagobert, der wird mich feiern. Er hatte Höhen und Tiefen in der bisherigen Saison.
Neue Saison.
Ja, du sagst richtig, mit 23 Gegentreffern in der zweiten Liga und dann haben wir noch ein Pokalspiel 4-0 verloren. Die Abwehr war definitiv nicht stabil in den ersten Spielen und noch dazu kamen auch viele Spiele, da nenne ich jetzt gerade mal zum Beispiel beim HSV. Das haben wir zwar nur 2-1 verloren, aber eigentlich können die in der ersten Halbzeit 4-5-0 führen und wir dürfen uns nicht beschweren. Und da war die Abwehr halt nicht ganz so stabil gestanden. Und es lag jetzt auch nicht an Höhen. Ich glaube, das war insgesamt, wo es nicht gepasst hat. Die Trainer hatten da auch immer mal gewechselt. Also auch Höhen war mal auf der Bank und uns haben andere gespielt. Ich glaube, es ist ein intelligenter Spieler. Er hat eine Übersicht. Und deswegen, jetzt ist er auch wieder in der Mannschaft. Er spielt gerade jetzt wieder, ist gerade wieder in der ersten Elf mit drin. Und wie du sagst, er hat die Erfahrung. Ich glaube, wenn wir da insgesamt in die Mannschaft jetzt ein bisschen Stabilität reinbekommen, dann wird er auch die feste Größe da hinten in der Abwehr bleiben und wahrscheinlich mit Zierhoff dann unserem zweiten Innenverteidiger auch weiterhin die Innenverteidigung bilden.
Wie ist das mit Diakité? Hat er noch nicht so viel gespielt? Konnte er sich nicht durchsetzen? Den hattet ihr ja auch noch für die Innenverteidigung geholt.
Genau, der hatte ja letztes Jahr eigentlich eine relativ starke Rücksaison bei Eintracht Braunschweig gespielt. Kam dann, ich glaube, der hat sogar im ersten Spiel gegen Düsseldorf hat er gespielt. Da hat er dann aber irgendwie einen Elfmeter verursacht und dann hat er irgendwo noch eine gelb-rote Karte mal bekommen. Sehr unglücklicher Start, sage ich jetzt mal. Und seitdem kam er irgendwie noch gar nicht so richtig wieder zum Zug. Wurde dann eher mal kurz vor Schluss eingewechselt, um eine Führung über die Zeit zu bringen. Aber eigentlich hätte ich mir von ihm mehr erhofft, konnte es aber bisher, er konnte es bisher noch nicht zeigen.
Was erwartest du denn für Sonntag? Du hast ja schon gesagt, dass das zumindest von eurer Seite kein schönes Spiel sein wird und auch kein Offensivspektakel. Aber was sind denn so deine Erwartungen oder deine Hoffnungen?
Erwartungen, Hoffnungen. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch euch im Auge und habe euch jetzt auch schon oft spielen sehen und das macht eigentlich richtig Spaß, St. Pauli diese Saison zuzuschauen. Die spielen wirklich einen guten Fußball, einen offensiven Fußball, haben mit unserem ehemaligen Sandhäuser Lea Paccarada, ich glaube, ich den besten Linksverteidiger der zweiten Liga, der richtig aufblüht gerade bei euch. Von daher sind meine Erwartungen eigentlich jetzt nicht sehr hoch für den Sonntag. Ich glaube, wir werden mit einer massiven Abwehr wahrscheinlich erstmal hinten gucken, eure Sturmspitzen irgendwie aus dem Rennen zu nehmen, was aber sehr schwierig sein wird. Und dann natürlich hoffen, irgendwie ein paar Nadelstiche setzen zu können, vielleicht gerade über Pascal Testroth, vielleicht noch über ein paar Außenspieler. Aber von daher, die Erwartungen sind jetzt nicht gerade groß, weil beim Tabellenführer fährst du nicht hin und sagst, die hauen wir weg. Das glaube ich einfach nicht, da seid ihr zu stark. Ich glaube, wir werden aus einer massiven Abwehr heraus spielen und hoffe, dass wir trotzdem uns ein paar Möglichkeiten erarbeiten. Wir haben einen richtig guten Torwart hinten drin mit Patrick Drewes, der uns auch schon einige Punkte oder vor noch höheren Niederlagen bewahrt hat. Also den muss man dann auch erstmal überwinden, wenn ihr da eure Chancen, die ihr sicher haben werdet, wenn er die bekommt. Und ich sage mal so, je länger es 0-0 steht oder je länger wir da hinten den Beton anrühren können. Irgendwann kriegen wir mal eine Chance, so wie jetzt in Dresden. Das war nach einem Standard, nach einem Eckball, wo dann das Tor gefallen ist. Und dann wird's auf einmal ein anderes Spiel. Ich weiß nicht, ob es am Samstag, am Sonntag so passiert, weil wie gesagt, da seid ihr auch nochmal ein anderer Gegner als jetzt Rostock oder Dresden, wo wir jetzt die letzten zwei Auswärtsspiele gemacht haben. Da seid ihr eine ganz andere Hausnummer. Ja, also von daher, Erwartungen sind jetzt nicht so groß. Die Hoffnung auf den Punkt ist aber natürlich trotzdem da.
Ja, eigentlich liegen uns Mannschaften ein bisschen besser aktuell, die sich eher nicht so hoch anlaufen und eher ein bisschen passiv sind. Wir hatten eher Probleme wie Bremen, Paderborn, Magdeburg, die uns richtig aggressiv hoch angelaufen haben. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, weil das auch auf dem Papier mit eines der oder die Spiele, die wir danach haben, werden viel schwieriger vom Namen und auch mit Heim und Auswärts. Deswegen ist es, glaube ich, nochmal, wäre es nochmal gut für uns zu gewinnen, um noch mit einem guten Vorsprung in die nächsten schwierigen Spiele zu gehen. Bist du denn am Sonntag, bist du in Hamburg? Guckst du am
Ja,
Fernseher?
nein, wir fahren mit meiner Frau hoch. Wir fahren schon Samstagmorgen mit dem Zug und fahren dann Sonntagabend auch wieder nach Hause. Aber von daher werde ich mir das Spiel natürlich live im Stadion anschauen. Und so wie fast alle Spiele von Sandhausen gegen St. Pauli, eins musste ich leider Corona-bedingt. Das war das Spiel in St. Pauli letztes Jahr. Ansonsten habe ich alle Spiele von unseren zwei Teams mitnehmen können und freue mich natürlich auch am Sonntag in Hamburg oder vielleicht auch schon am Samstag, einige alte Bekannte, Freunde und so weiter zu treffen. Und dann schauen wir mal, was in den 90 Minuten auf dem Platz passiert.
Ja, sehr schön. Da freue ich mich auch schon drauf. Wir sind von der Zeit schon wieder oder sind jetzt gut dabei. Willst du zum Ende noch irgendwas loswerden oder sagen oder auf irgendwas aufmerksam machen?
Ach, ich glaube, wir hatten jetzt schon genug geredet, wie du mitbekommst. Wenn ich mal zu reden anfange, dann kann man mich auch schwer stoppen. Deswegen, ich will die Zeit jetzt hier nicht sprengen. Ich freue mich auf das Spiel, freue mich auf Hamburg am Wochenende und ja, ich glaube, wir reden dann nächste Woche bestimmt noch mal, wie es dann wirklich gelaufen ist.
Ja, genau so machen wir das. Das Bier war übrigens sehr lecker und das sind, glaube ich, sehr gute Schlussworte. Deswegen, Stefan, einmal dir Dankeschön und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke für euer Interesse. Kommt gut durch die restlichen Wochen, durch die restliche Woche und bis Sonntag. Tschüss.
Ciao.